Es ist Mittwochmittag, Sie hören das Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Und wie jede Woche machen wir an dieser Stelle Platz in unserem Programm für die Ringvorlesung an der Göttinger Universität über Georg Christoph Lichtenberg, den Schriftsteller, Physiker und Aufklärer. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen beleuchten jede Woche in ihren Vorträgen verschiedene Aspekte von Lichtenbergs Leben und Wirken. Sie hören jetzt Professor Dr. Ulrich Joost von der Universität Darmstadt mit seinem Vortrag »In den Kalender wurde nun eingetragen«. Lichtenbergs Tagebücher.
Burkhard, ich könnte dir stundenlang zuhören. Dankeschön dafür. Aber du siehst ja selber, da sind so viele Leute, die jetzt was von mir hören wollen. Da muss ich halt nach vorne kommen. Was, meine Damen und Herren, was ein Tagebuch ist, das dürfte Ihnen allen klar sein, auch wenn Sie nicht literaturwissenschaftlich vorbelastet sein sollten. Und die meisten von Ihnen haben vermutlich schon einmal selber eins geführt, beruflich oder privat. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich dabei um Texte, die sich der alleinigen Ordnung zu unterwerfen haben, mit dem Kalender chronologisch fortlaufend gegliedert zu sein. Diese Texte sollen jedenfalls auf den Tag bezogen sein. Sie werden oft auch unmittelbar von Tag zu Tag aufgezeichnet, manchmal aber auch einige Tage später. Und dann halt für mehrere Tage auf einmal. Es muss dabei nicht notwendig ein Buch verwendet werden. Es kann auch heutzutage gerade ein Computer oder ein Smartphone sein. Hefte, lose Zettel sind ebenso wohl denkbar oder früher auch Palmenblätter, Birkenrinden oder ein Kerbholz, das auf einer unbewohnten Insel gestrandeten. Denken Sie nur an Robinson Crusoe. Die einzelnen Texte sind zumeist knapp gehalten, ja bis aufs Stichwort reduziert und sie sind in aller Regel non-fiktional und in Prosa abgefasst, nur sehr ausnahmsweise poetisch organisiert, wie Wilhelm von Humboldts zeitweilig ein Tagebuch ersetzendes Sonettwerk oder Goethes eben zugleich auch fiktionales Erzählgedicht »Das Tagebuch«, das wie sonst bei Goethes späterer Gedankenlyrik in Stanzen daherkommt. Das klingt klar und eindeutig, ist es auch meistens, aber manchmal doch auch nicht. Es gibt offenbar mannigfache Variationen, Gattungsüberschreitungen und Sonderformen und historische Wandlungen. Im Rahmen der 3000-jährigen Literaturgeschichte ist das Tagebuch eine ziemlich junge Textsorte. Wir haben zwar Vorformen in Gestalt der antiken Annalen und in frühneuzeitlichen, mittelalterlichen Chroniken. Wir wissen, dass die Seefahrer der Entdeckungsreisen im 14. bis 16. Jahrhundert Logbücher geführt haben. Man würde jedoch unser modernes Tagebuch zunächst nicht mit solchen Texten gleichstellen, sondern seine Geschichte erst mit der Entdeckung des Ich, mit der Individuation in der frühen Neuzeit in Verbindung bringen. Seither ist aber die Tradition solcher privaten und intimen Aufzeichnungen nicht abgebrochen und nicht auf Literaten als Tagebuchschreiber eingeschränkt. Sie reicht offenbar, um nur so ein paar prominente Namen mit extrem unterschiedlichen Intentionen zu nennen, von dem in Geheimschrift abgeschirmt 9 Jahre geführten Diary des Briten Samuel Pepys im späten 17. Jahrhundert bis wenigstens zu dem meist nach Diktat stenografierten maschinenschriftlichen des Joseph Goebbels. Von Klopstocks Arbeitstagebuch um die Mitte des 18. Jahrhunderts und Goethes 20 Jahre jüngeren ersten hingeworfenen Erinnerungsnotizen über die auch meist diktierten des Weimarer Alten bis hin zu durchgehend literarisierten, wie die von Friedrich Hebbel und Arthur Schnitzler im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die große Zeit der Tagebücher, das sehen Sie schon, fällt offenbar ins späte 18. und 19. Jahrhundert. Dort entsteht europaweit aus der gebrauchsliterarischen Textsorte, dem zunächst geheimen, privaten, gar intimen Tagebuch, sogar eine für über anderthalb Jahrhunderte, von 1770 bis 1950, modische, fiktionale Literaturgattung. Und als eine Art Reaktion darauf publizieren einzelne Autoren wie der Schweizer Lavater selber ihre intimen Tagebücher und beginnen eine Tradition, die bis zur unmittelbaren Gegenwartsliteratur reicht. Die Form der Abfassung, der Grad an Stilisierung und Zweckbestimmung schwankt also offenbar erheblich, die Gegenstände naturgemäß auch. Viele Leser, Herausgeber und Wissenschaftler wollten und wollen sogar Lichtenbergs Sudelbücher mit unter die Tagebücher rechnen. Über solche Besonderheiten und Zweifelsfälle wird gleich noch nachzudenken sein. Bevor ich aber darauf zu sprechen komme, darf ich Ihnen erst einmal einen Überblick geben über die drei Typen, die man bei Lichtenberg unumwunden Tagebuch nennen darf, und einen vierten strittigen Typus. Unsere Krux besteht vorläufig noch darin, dass Sie das alles nicht gleich überprüfen können und mir aufs Wort glauben müssen, weil ich die seit einem Dritteljahrhundert angekündigte, gemeinsam mit meinem Lehrer und Freund Christian Wagenknecht geplante Edition der Tagebücher bislang schuldig geblieben bin. Selbst genauen Lichtenberg-Kennern ist dadurch bislang nur ungefähr die Hälfte des Textbestandes bekannt und die steht auch noch ziemlich aleatorisch ausgewählt, weit verstreut und oft nur unzulänglich kommentiert zu Gebote. Im nächsten Jahr soll es aber nun endlich damit etwas werden. Dann können Sie hoffentlich alle meine heutigen Behauptungen selber überprüfen. Und Sie sollen das auch. Aber das zwingt mich leider heute ein bisschen zu größerer Ausführlichkeit. Lichtenberg hat seine Tagebuchführung nicht mit jener knappen und stichworthaften Aufzeichnungsweise von Tag zu Tag begonnen, wie wir sie als die landläufige Vorstellung immer vor Augen haben. Vielmehr wird er zu Anfang gleich eingehender, sozusagen memorabilienhaft. Bei Antritt seiner ersten Reise nach England 1770 beginnt er ein Quartbuch mit einem ausführlichen und stilisierten Bericht von seiner Reise durch Deutschland und Holland und der Überfahrt über den Ärmelkanal. Mit der, nur um ein Beispiel zu zeigen, das sind die Seiten aus Holland und Sie sehen fast überhaupt keine Streichungen, gleichförmig niedergeschrieben, bedachtsam und so ist der Inhalt auch stilisiert. Mit der Ankunft in London bricht dieser Bericht unvermittelt ab, als wäre die Flut der jetzt auf ihn hereinbrechenden Eindrücke schlechterdings nicht mehr auf Papier zu bändigen oder die Zeit zu knapp geworden, überhaupt etwas aufzuschreiben. In dieses Buch kehrt Lichtenberg nach der Heimkehr nach Göttingen mit oft Monate, jahrelangen Unterbrechungen in den folgenden Jahren immer mal wieder, jeweils bei Ausnahmesituationen zurück, als er sich etwa in ein Mädchen, dort darin der Komet genannt, verliebt und er anfängt, seine zarten Empfindungen und keuschen Beobachtungen abseits der wissenschaftlichen Aufzeichnungen festzuhalten. Oder wenn ihm sein Lehrer Abraham Gotthelf Kästner die Gelegenheit gibt, einige der berühmtesten Astronomen seiner Zeit persönlich kennenzulernen. Erneut greift er dann wieder zu dem Buch, als er sich auf die Vermessungsreise durch den Kurstaat nach Hannover, Osnabrück und Stade begeben soll. Zunächst bei ihrer Vorbereitung in Gestalt von Agendanotizen und Mitnahmelisten, dann an der ersten und zweiten Station der Reise selber. Immer mit großen Unterbrechungen, nie in Stichworten, sondern gleich ausgearbeitet und wie ins Reine geschrieben. Ähnlich wie dieses sind auch die Reisetagebücher der zweiten anderthalbjährigen Englandreise geplant und gestaltet. Einige Aufzeichnungen werden erst noch im Sudelbuch D in einem großformatigen Notizbuch eingetragen, aber in der Tasche trägt er ein ledergebundenes Buch im Stammbuch-Querformat. Hier eine Seite aus diesem Buch. Nicht bloß durch diese geringe Größe verrät es den Zweck der ständigen Mitführung. Es ist darüber hinaus noch mit Löschpapierblättern durchschossen, sodass man es auch unterwegs, etwa in einer Gaststätte, rasch mit Tinte und Feder beschreiben kann. Waren die Schreibblätter gefüllt, klebte Lichtenberg auf die nun dysfunktionalen Zwischenblätter Zeitungsausschnitte auf, wie dieses Beispiel hier zeigt, oder er beschrieb sie nachträglich noch. Als dieses kleine Tagebuch und das großformatige D voll waren, kaufte er sich in London einen Pergamentband mit Schreibpapier in kleinem Quartformat und begann ihn von hinten als Sudelbuch E, wie die Deckelbeschriftung auch zeigt, von vorn als Reiseanmerkungen zu beschreiben. So sah die Titelseite aus. Reiseanmerkungen von GCL. Und unten dann auf der Seite sieht man den großen Buchstaben E. Alle nicht immer datierten Memorabilien darin verharren im Stichwort, sondern sind stilistisch ausgearbeitet, manchmal perfekt, als wären sie schon zur sofortigen Publikation bestimmt, und manchmal blitzt auch verräterisch eine Apostrophe auf, eine Hinwendung an ein größeres und unspezifisches Publikum. Man hält ja auch manchmal Reden zum Fenster hinaus. Manche Stücke daraus begegnen dann bis ins Wörtliche ähnlich in Briefen wieder, doch zu einer öffentlichen Verwendung ist es aus unbekanntem Grund nicht gekommen. Wenn indessen heute von Lichtenbergs Tagebüchern ohne weitere Angabe die Rede ist, dann ist zumeist ein echtes Diarium gemeint, das er in den letzten 10 Jahren seines Lebens geführt hat. Sehr spät erst greift er nämlich zu der anfangs beschriebenen landläufigen Tagebuchgestaltung. Und wieder ist es eine Extremsituation, die das offenbar ausgelöst hat. Freilich keine Reise oder ein Reiseplan, sondern der erste große Schub seines krampfartigen Asthmas, das ihn im Oktober 1789 erstmals an den Rand des Grabes führte. Die nun beginnende, sozusagen reinere Form eines Tagebuchs, Aufzeichnungen von Tag zu Tag ohne Ansehen des darin dargestellten Ereignisses gleichförmig aneinandergereiht, hat Lichtenberg in einen Kalender eingetragen. Wie das auch von zahlreichen älteren Beispielen aus dem 17. Jahrhundert einmal ganz abgesehen und dem frühen 18. viele seiner Zeitgenossen getan haben, zum Beispiel Goethe, Schiller, Georg Forster, Jungstilling, Wilhelm von Humboldt, Moritz August von Thümmel, August von Kotzebue und E.T.A. Hoffmann, um nur ein paar bekanntere Namen zu nennen. So verfahren vermutlich auch heute noch viele Tagebuchschreiber, erweitern schlicht ihre Terminkalender zu einer Erinnerungshilfe über das tatsächlich Geschehene. Lichtenberg wählte für sich den königlich großbritannisch und kurfürstlich braunschweig-lüneburgschen Staatskalender. Er hatte sich, wie viele andere solcher Diaristen früherer Jahrhunderte, vom Buchbinder, bei dem man ohnehin derlei gedruckte Kalendarien erwarb, auch seins in schlichte Pappe binden und zusätzlich mit Schreibpapierlagen durchschießen lassen. Auf diesen freien, hernach größtenteils beschriebenen und demnach entweder gut vorherberechneten oder raumbegrenzenden Seiten fand er den nötigen Platz für seine Aufzeichnungen. So sah das aus. Hier haben Sie eine Durchschussseite und rechts das Kalendarium, in dem auch einzelne Notizen noch stehen. Vielleicht hatte er schon vor 1789 in solchen Kalendern, die wir nicht mehr besitzen und auf die es keine gesicherten Hinweise gibt, die Listen über die Studenten in seinen Kollegien und deren Bezahlung und Ähnliches eingetragen. Jetzt tritt die von Tag zu Tag angestellte Aufzeichnung des eigenen Alltags hinzu. Insgesamt rund 2500 Tageseinzeichnungen. Ab dem Krankheitsbeginn wird er nämlich fast 7 Jahre hindurch konsequent diese tägliche Arbeit vollziehen, sobald er das Bett wieder verlassen hatte. Erst mit dem Jahreswechsel auf 1799, 8 Wochen vor seinem Tod und wie in dessen Vorahnung, beginnt er wieder nach einer Pause von 3 Jahren die konsequente Aufzeichnung, unter anderem mit dem Satz: Es geht ans Leben dieses Jahr, als habe er es geahnt. Die Eintragungen in diesen insgesamt 11 Bänden sind durchgängig mit Tinte gemacht, im Kalendarium nur vereinzelt mit Bleistift. Die Handschrift in Lichtenbergs später Graphie, Sie sehen das da, ist klein, sparsam im Gebrauch unterscheidender Buchstabenbestandteile und daher oft schwieriger zu entziffern als etwa seine Sudelbücher. Demnach hat er seine Tagebücher am Schreibtisch geführt, nicht wie man beim Notizbuch Noctes, was ja schon diesen Namen trägt, die Nächte, und bei Bleistift geschriebenen Materialheften annehmen kann, auch einmal im Bett. Erregungszustände, die sich im Schriftbild manifestieren, sind zwar selten, aber häufiger doch als in den Sudelbüchern und Briefen, die er oft offenbar nur mit größter Ruhe geschrieben hat. Im Kalendarium hat Lichtenberg meist die Kolumne des gregorianischen Kalenders zu Anstreichungen und Merkwörtern verwendet, bis 1794 auch eine vorgedruckte Abteilung Schreibkalender, die sehen Sie da gerade auf der rechten Seite, die auf 12 Seiten für die einzelnen Wochen Raum bot. Die Eintragungen betreffen im Kalendarium ziemlich regelmäßig Schnupftabaklieferungen, Meteorologisches, Jahrmärkte, die Menstruation seiner Ehefrau, die immer mit großer Erwartung und wenn sie nicht rechtzeitig kamen, mit Schrecken verzeichnet oder eben nicht verzeichnet wurden. Auf den unbedruckten Durchschussblättern aber hat er tageweise im Umfang von durchschnittlich etwa 40 Wörtern pro Tag in ganz unregelmäßiger Abfolge und die einzelnen Informationen nicht immer gut voneinander trennend, den eigenen Gesundheitszustand, seine Diät und das psychische Befinden. Ausführlicher im Kalendarium dann, wie gesagt, Meteorologisches notiert. Besucher, Briefaus- und Eingänge, Ausfahrten, Lektüre, Empfang von politischen Nachrichten und anderes mehr. Zur Demonstration dieses Typs greife ich ganz willkürlich unser heutiges Datum heraus, den 4. Juli, an dem mittlerweile die Bevölkerung der USA alljährlich meinen Namenstag feiert, und zeige Ihnen hier die 7 Eintragungen aus der Zeit der konsequenten Durchführung. Sie können vielleicht, ich weiß es nicht genau, das mitlesen. Meine liebe Frau auf dem Garten gekocht, Herr Dietrich nicht zum Essen gekommen, Hagel und Donner, ich den Abend in die Stadt. 1791, sehr elend und empfindlich, Ärger als seit sehr langer Zeit, ganz eigene Schuld, nun fester Entschluss, besser Diät zu halten. Vogts Leipziger Geselle in Strohmeiers neuem Wagen nach Tisch nach Hause, Lentin mit dem Kohl dekockt, Deluc bringt mir Kears Abhandlungen mit Erskine, ich an Dr. Brandy und Herrn Haas geschrieben, gestern im Saal die Lupe zu Branders Waage gestohlen, Strohmeier rufen lassen, Unterleib sehr bedenklich, Barbier 124. Ich erkläre es Ihnen gleich. 1792, Mittwoch. Mit Luischen ist noch nichts wegen der Blattern entschieden. Landbaumeister Ziegler passiert durch und will mich sprechen, ich aber inaccessible. Es läuft die Nachricht ein, dass vorige Nacht der Förster zu Adelöbsen erschossen worden. Habergrütze diesen Morgen. Herr Oberkommissarius Eisendächer, einen Augenblick bei mir. Ich lese zum ersten Mal wieder. Böttcher und Wendisch zanken sich auf der Chaussee. Hannens Diebereien werden bemerkt. Die Kritik von Vogt an Blumenbach geschickt. Sehr herrlicher Dank von ihm zurück. Warm und schön. Kaufmann Geiers Sachen werden verkauft. Herr von Laffert, der Gute, besucht mich unvermutet. Abends der Junge ohne Erlaubnis beim Karussell. Morgens 3 Uhr, Venuszeichen 9, sehr stark und lang. 1794. Before the bed, a great deal of agreeable talk with the devil and declaration about red ink and all. Lion oder Leon macularum ergo cum declaratione. Soeben auf dem Garten angekommen, noch immer matt, wird wohl nicht mehr anders werden. 1795, Sonnabend, schöner Morgen um 5:45 des Morgens kommen 150 Preußen singend am Garten vorbei. Den Nachmittag einige Mal fürchterlicher Regen mit Sturm. Ein junger Birnenbaum im Garten wird abgebrochen, ich kegle. Und 1796, Montag, meine liebe ML Frau mit Matt Gatterer unten. Brief an Kries nach Gotha, Nachricht, dass Nürnberg von den Preußen blockiert sei. Diese Auswahl ist nach Maßgabe des bloßen Datums zwar zunächst äußerst willkürlich, aber nichtsdestoweniger einigermaßen repräsentativ und zeigt recht gut alle Schwierigkeiten, die der Benutzer damit hat und haben muss. Alle Jahrgänge und Eintragungen, das Einfache zunächst, sind äußerlich gleich aufgebaut. Das Jahr ergibt sich außer am Jahresanfang, der durch die verspätete Lieferung des Kalenders jeweils noch im alten Buch geführt werden muss, aus dem jeweiligen Band und ist von Lichtenberg selber dort auf dem Rücken notiert. Daraus können wir folgen, dass die Bände im Regal standen, griffbereit. Den Monat teilt Lichtenberg in einem Kolumnentitel über jeder Seite mit. Dem Tagesdatum gehen die alten Gestirnsymbole der Alchemisten. Hier für die Wochentage gebraucht voran: Sonne für Sonntag, Mond für Montag, Mars für Dienstag, Merkur für Mittwoch und so fort. Wie sie ja auch noch im Englischen Saturday, also Saturnstag, und in den meisten der romanischen Wochentagsnamen aufgehoben sind. Italienisch zum Beispiel Lunedì, Martedì, Mercoledì und so fort. Sie kennen das. Der Befund konsequenter Regelmäßigkeit im Oktober 1789, dann nach der allmählichen Genesung von März 1790 bis zum Januar 97 und noch einmal im Januar und Februar 99, bedeutet nun keineswegs, dass Lichtenberg wirklich an jedem Tag geschrieben haben müsse. Vielmehr erkennen wir an kleinen Fehlern und ihren Korrekturen, zum Beispiel umgesetzten Eintragungen durch Striche oder weggestrichenes und wiederholtes an einer anderen Stelle, dass er nur für jeden Tag und dann eben öfter im Nachhinein sich Aufzeichnungen gemacht hat. Solche Tagebücher sind naturgemäß allein schon durch die Verkürzung der immer wiederkehrenden Rubrik ziemlich kryptisch. Ich ordne daher jetzt einmal beispielhaft nach den Themen und löse die Ihnen unverständlichen und abgekürzten Sachverhalte auf, muss dazu aber dann doch ein paar andere Beispiele aus anderen Jahren hinzunehmen. Erstens, der Gelehrte und Lehrer notiert natürlich aus- und eingehende Briefe, nicht alle und nicht immer, aber offenbar nach der empfundenen Wichtigkeit. Hier also ich an Dr. Brandy und Herrn Haas geschrieben. Ferner Besuche und Lektüre, hier gleich beides in einem. Deluc bringt mir Curse-Abhandlung mit Erskine. Besondere Vorkommnisse im Kolleg werden referiert. Hier gestern im Saal die Lupe zu Branders Waage gestohlen. Da hat also ein Student lange Finger gemacht. Oder was Kollege Füssel in der ersten, in dem ersten Vortrag so schön zitiert hat. Der junge Kahle, die Rotznase, lacht im Kollegio. Zweitens, es dringen natürlich die Sensationen des Alltags in die Gelehrten- und Krankenstube ein. Vorige Nacht der Förster zu Adelöbsen erschossen. Oder auch nur Böttcher und Wendisch, also Nachbarn von ihm, zanken sich auf der Chaussee. Hannens Diebereien werden bemerkt. Und auch die Ereignisse der Weltgeschichte werden protokolliert, doch ist deren Anteil denkbar gering. Es kommen 150 Preußen singend am Garten vorbei. Das sind Koalitionstruppen, die den revolutionären Franzosen entgegenziehen. Folgerichtig heißt es dann Nachricht, dass Nürnberg von den Preußen blockiert sei. Manchmal werden solche Informationen auch ohne den Hinweis auf ihren Nachrichtenstatus später nachgetragen, wie am 16. Februar 1793 Königin von Frankreich enthauptet. Auch das Registrieren der lokalen Todesfälle 30 Mal und der Bestattungen auf dem nahegelegenen und mit dem Fernrohr für ihn erreichbaren Friedhof 60 Mal steht zwar schon im Zeichen des offenkundig von ihm gefühlten, herannahenden eigenen Todes. Er hat aber dieses Totengedenken schon immer nicht bloß im Tagebuch gemacht, also das hat nichts mit der eigenen Todeserwartung zu tun. Es gibt, können Sie in der Ausstellung sich ansehen, eine umfangreiche Liste seiner Freunde und Bekannten, die, wie es heißt, auf dem Friedhof vor dem Wehender Tor schlafen. Drittens, das Körperliche überwiegt alles. Seine Krankheitszustände waren der Ursprung der Tagebuchführung und sie werden weiter protokolliert. Aber auch die der anderen Hausbewohner und vor allem der Familienangehörigen. Hier mit Luischen ist noch nichts wegen der Blattern entschieden. Das meint, es ist nicht sicher, ob sie sich schon angesteckt hat. Ferner deren Behandlung und Beobachtung. Während der Phasen des eigenen Unwohlseins wird der Urin nach Farbe und Aussehen beobachtet. Damals war Urinbeschauung noch eine völlig probate diagnostische Methode. Und so haben wir insgesamt 115 manchmal eingehende Kommentare. Arztbesuche werden herausgehoben, wie hier Strohmeier rufen lassen, Unterleib sehr bedenklich. Im selben Kontext auch diätetische und kulinarische Besonderheiten. Lentin, das ist ein Angestellter der Universitätsapotheke, später berühmter Chemiker, mit dem Kohl dekokt. Körperpflege nicht zu vergessen, Barbier 124, der konsequente Experimentalphysiker und Beobachter des eigenen Körpers hat tatsächlich gezählt und aufgezeichnet, wie viele Schnitte ein neuer Barbier für eine Rasur brauchte. Das schwankte offenbar erheblich. Diesmal sind es mit 124 Schnitten sehr wenige. Der Rekord liegt bei 534. Ein neuer brauchte dann wohl nur mal 142, wieder ein anderer 184 bis 257. Ich weiß nicht, wie das kommt. Muss mal zählen. Viertens, prominent, manchmal auch auf breitem Raum, erscheint Lichtenbergs Sexualität. Zunächst als Protokoll der eigenen Körperlichkeit und daher immer mit Blick auf befürchtete oder schon eingetretene Krankheitszustände. Ich gebe hier nochmal die Texte zum Mitlesen, soweit das nötig ist. Solange Lichtenberg noch regelmäßig dazu in der Lage ist, wird der eheliche Coitus über das Kalenderjahr hin mit dem Venuszeichen markiert, durchnummeriert und öfter auch qualifiziert. Morgens 3 Uhr, Venuszeichen 9, sehr stark und lang. Er bricht diese Quantifikation ab, als sich plötzlich seine Jahresfrequenz, zuvor ungefähr in Luthers Maß, in einem Jahr plötzlich halbiert. Coitus-ähnliche Handlungen und Selbstbefriedigung werden schamhaft unter Hüllformen oder Zeichen versteckt aufgeschrieben, nicht gezählt. Da hat der Physiker dann mal aufgehört, Physiker zu sein. Vor allem dienen Aktenkürzel und alchemistische Zeichen und die lateinische Sprache zum Schutz vor den unberufenen Augen zeitgenössischer Mitleser, etwa, vermute ich, seiner Frau oder der Dienstboten. Und vor allem auch der nachgeborenen Editoren. Das ist übrigens ein Glück für uns, denn sonst hätten seine Söhne vermutlich diese Tagebücher uns nicht überliefert. Dadurch, dass sie das nicht in allen Einzelheiten durchschaut haben. Das Beispiel hier, Lion macularum ergo cum declaratione, meint offenbar den Vollzug einer Handentspannung, deren fleckiges Ergebnis ihn zu einer Erklärung, Declaratio, gegenüber seiner Frau oder einer anderen Person genötigt hatte. Auch ein offenbar außereheliches, wir wollen das nicht verschweigen, über viele Monate dauerndes Grabschverhältnis, so würde man das wohl heute nennen, wird artikuliert. Zog sich über ungefähr 2 Jahre. Ich bezweifle indessen, dass Lichtenberg den Coitus mit der Hausangestellten vollzogen hat, jedenfalls aus Angst vor Schwangerschaft. Sonst hätten wir nämlich bei seiner erwiesenen Fertilität Hinweise auf die Konsequenzen in den Göttinger Geburtsregistern. Seine Tagebuchberichte über diese Aktivitäten lassen sich unter den fantasievollen Hüllformeln nicht immer bis ins Kleinste deuten, aber jedenfalls hinlänglich verstehen. Hier haben wir ein Beispiel in englischer Sprache, die damals eben noch nicht die Lingua Franca der ganzen Welt war, noch doppelt gesichert durch griechische Buchstaben. Before the bed, a great deal of agreeable talk with the devil and declaration about red ink and all. Er hat also allen Ernstes vor ihrem oder seinem eigenen Bett, der als Devil, sonst auch Teufel, Düvel, Dübel umschriebenen Angebeteten erklärt, was es mit red ink, roter Tinte, der Monatsblutung also auf sich hat. Auch dieses Dienstmädchen muss demnach wieder einmal, das wollen wir auch nicht verschweigen, zum fraglichen Zeitpunkt sehr jung gewesen sein, da sie es noch nicht genauer zu wissen scheint, was es damit auf sich hat. Fünftens, im Zusammenhang mit dem Körperlichen steht vermutlich angesichts von Lichtenbergs körperlicher Empfindlichkeit sogar wahrscheinlich auch das Protokollieren des Wetters und der Sonnenaufgang, überhaupt von Naturereignissen. Hagel und Donner, den Nachmittag einige Mal fürchterlicher Regen mit Sturm und ähnliches. Man erinnere sich, dass Lichtenberg eine Heidenangst vor Gewittern hatte, bei denen er das Kolleg sogar aussetzte. Das ist der wahre Grund für seinen Blitzableiter am Gartenhaus gewesen. 3-mal in den ausgewählten 7 Tagen wird von insgesamt 280 Mal sein Garten erwähnt. Dies sein Tusculum vor der Stadt, in das er sich im Sommer, so oft er irgend konnte, zurückzog. Dieses dritte Gartenhaus stand übrigens ziemlich genau auf dem südöstlichen Viertel der heutigen Kreuzung Wehner Landstraße, Güterbahnhofstraße. Wenn Sie da vorbeikommen, können Sie sich verneigen. Nicht erwähnt werden in meinen Beispieltagen Lichtenbergs Naturbeobachtungen. 30 Mal registriert er die Sonnenaufgänge über Nikolausberg, macht dazu auch Zeichnungen, wo sie genau stattgefunden haben. 25 Mal wird die Blüte hervorgehoben. Die ersten Nachtigallen werden 13 Mal erwähnt. Sechstens. Auch das Familiäre und Soziale kommt nicht zu kurz. Seine Gemahlin, meist als ML-Frau, seltener ausgeschrieben meine liebe Frau, nur ein einziges Mal als Margarete bezeichnet, wird auch hier 2-mal erwähnt. Einmal auch die Kinder, deren Welt, Erziehung und Allotria chronikartig und allfällig verzeichnet werden über die Jahre. Es gibt, wie manchmal in Ehen vorkommen soll, oft Streit. Lichtenberg hält es nur schwer aus und markiert ihn rund 150 Mal in den 7 Jahren mit dem lateinischen Kreuz. Hauskreuz also, Wort und Zeichen treffen wir auch bei anderen Briefschreibern und Tagebuchautoren der Zeit. Und das ersehnte Ende des Streites wird bei ihm freilich viel seltener, nur 35 Mal durch ein entsprechend umgedrehtes Kreuz angezeigt. Lichtenberg hat aber auch noch für seinen Unterricht ein drittes Buch geführt, will ich Ihnen wenigstens einmal zeigen, in dem der Stoffverteilungsplan der an 4 bis 5 Wochentagen einstündig gehaltenen Physikvorlesung von Sitzung zu Sitzung festgehalten wurde. Hier nur ein Beispiel, sonst mag es uns... Da ist was schiefgegangen. Moment. Nein. Habe ich doch nicht. Also verzeihen Sie. Also ein Stoffverteilungsplan für die Vorlesung, die uns jetzt hier nicht interessieren. Diese Tagebücher finden Sie in der in diesem Jahr pünktlich fertiggestellten Edition der Vorlesungen Lichtenbergs, die die Akademie der Wissenschaften in 7 Bänden über viele Jahre hin herausgegeben hat. Soweit also erstmal die stark verknappte, durchaus unvollständige und trotzdem übermäßig lang geratene Übersicht über diese Tagebücher, ihre Gegenstände und Hüllformeln. Das zweite, am ausführlichsten dargestellte, ist das gewiss privateste und ehrlichste. Und rückblickend muss man klarstellen, dass dieses Tagebuch es war, das er mehr als ein Jahrzehnt früher im Sudelbuch meinte, ohne es geführt zu haben, bis dahin mit der folgenden Reflexion: Ich habe schon lange an einer Geschichte meines Geistes sowohl als elenden Körpers geschrieben und das mit einer Aufrichtigkeit, die vielleicht manchem eine Art von Mitscham erwecken wird. Sie soll mit größerer Aufrichtigkeit erzählt werden, als vielleicht irgendeiner meiner Leser glauben wird. Es ist dieses ein noch ziemlich unbetretener Weg zur Unsterblichkeit. Nach meinem Tod wird es der bösen Welt wegen erst herauskommen. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, hier eine kleine Apologie meines Berufsstandes einschieben. Sobald die Historiker des privaten Lebens nämlich den Bereich der von ihren Verfassern für den Druck autorisierten und lizenzierten Dokumente verlässt, also sich den zumeist ungedruckten, etwas flapsig Ich-Dokumenten genannten Handschriften zuwendet, überschreitet er eine Grenze des Erlaubten. Was wir dann gern als Indiskretion abtun würden, ist in Wahrheit schon seit Jahrhunderten entschieden ein Tabubruch, gesellschaftlich ungehörig und mittlerweile durch die Gesetzbücher und Verfassungen der meisten demokratischen Staaten international geächtet. Das Lesen und Publizieren von privaten und dann auch oft vertraulichen Briefen und vor allem von Tagebüchern und das Reden und Schreiben darüber, wie heute hier, wäre eine fallweise sogar penalisierte Straftat in unseren Tagen, zivilrechtlich jedenfalls eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Es würde je nach Schwere des Delikts und Prominenz von den betreffenden Beteiligten vermutlich mit erheblichen Entschädigungsleistungen durch die Gerichte verfolgt werden. Den Historiker und natürlich den Literaturhistoriker interessieren Tagebücher dabei vor allem in zweierlei Hinsicht. Erstens natürlich als manchmal eminent wichtige Quelle für Daten und Ereignisse im Leben von Personen, den reinen Fakten also, falls es die überhaupt gibt. Zweitens aber in lebensweltlicher und mentalitätsgeschichtlicher Hinsicht. Was dem am Schriftsteller und Sprachkünstler Lichtenberg interessierten Leser, nämlich vermutlich eher langweilig und uninteressant, oft gewiss mitleiderregend und wahrscheinlich auch unappetitlich vorkommt und jedenfalls einen Akt fortgesetzter und peinlicher Indiskretion darstellt, das gerade ist für Historiker unstreitig äußerst aufschlussreich und stellt Lichtenberg durchaus in eine Reihe mit so bedeutenden Tagebuchschreibern wie den humanistischen Gelehrten und Barockdichter Sigmund von Birken in Nürnberg, den schon erwähnten Samuel Pepys in London, im deutschen Aufklärungszeitalter dann Johann Caspar Lavater, der, wie erwähnt, seine schonungslosen und religiös selbstzerfleischenden Tagebücher, die ansonsten furchtbar langweilig sind, sogar anonym publizierte und bloß einige sexuell anstößige Stellen mit einer primitiven Verschiebungskryptographie verschlüsselte, die dem Kenner solcher Kryptographien höchstens ein paar Stunden Mühe macht zu entziffern. In seiner Nachfolge empfindsamer und religiös tingierter Selbstoffenbarung nenne ich hier sonst noch Leisewitz in Braunschweig, Goethe natürlich, den armen Mann im Toggenburg, Ulrich Bräker, schließlich das vielseitige romantische Talent Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, für viele andere an ihrer Stelle genannt. Der Historiker als Anatom eines Zeitalters muss sich genau wie der Gerichtsmediziner und Pathologe über solche für unser soziales Leben und ästhetischen Empfinden fraglos berechtigten Handlungsschranken rigoros, ja brutal hinwegsetzen. Als Wissenschaftler reden wir uns natürlich rasch heraus, verweisen ganz zu Recht auf unsere Pflicht zu radikaler Wahrhaftigkeit bei der Erforschung vergangener Zeiten und Befindlichkeiten. Das verdeckt aber einen ganz wichtigen Umstand, den gerade der quellenkritisch Arbeitende niemals aus dem Blick verlieren darf. Denn gattungstheoretisch und quellenkritisch stellt das Tagebuch beide, den Historiker und Philologen, vor erhebliche Probleme. Das zugrunde liegende Produktionsproblem nenne ich die Paradoxie des Tagebuchschreibers, und das ist auch für den Quellenkritiker von größter Wichtigkeit. Vor ein paar Jahren erklärte ein kleines Mädchen im Tatort Münster: Mein Tagebuch, das darf niemand lesen. Und natürlich enthielten die in Kunstleder gebundenen und mit einer Lasche mit Schloss geradezu allegorisch zugesperrten Kinderaufzeichnungen dann den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung des Fernsehmordes. Harry Rowohlt verwendete den empörten Ausruf gleich in einer Zeitungsglosse zur Buchmesse, um einen Seitenhieb auf seine Bête Noire Fritz Radatz anzubringen. Das ist die richtige Einstellung, Herr Professor Radatz. Denn dieser hatte damals gerade seine eigenen Tagebücher publiziert. Gewiss, Radatz steht da nicht allein, auch Peter Rühmkorff und Martin Walser sind ihm schon vorangeschritten. Neben manchem klugen Einfall und feiner Beobachtung kam da nur allzu viel Banales und lediglich peinlich Dekouvrierendes zutage. Wieso soll denn auch ein freier Schriftsteller nicht, wenn so viel Manuskript noch vorhanden ist, dies ein bisschen zu Geld machen? Und vielleicht interessieren sich ja ein paar zeitgenössische Leser dann doch für die kleineren und größeren Wehwehchen, die verworfenen Pläne der geschätzten und berühmten Autoren. Wir wundern uns trotzdem zumeist über solche freiwilligen und manchmal fast exhibitionistischen Selbstentblößungen. Wir rationalisieren, wie ich hier gerade, und verweisen wohl gar noch mit milde verstehendem Lächeln auf die nachlassende Produktivität altgewordener Dichter, denen dann gar nichts mehr anderes übrig bleibt. Aber auch dies sollte uns nicht von dem Paradoxieproblem ablenken. Vergegenwärtigen Sie sich dazu bitte eins der landläufigen Modelle der Kommunikation. Moment, da, ich habe das aus dem Internet runtergeleiert, aber es genügt für unsere Zwecke. Bei allen Varianten des Kommunikationsmodells ist unstrittig, gleich viel, ob man das wie hier linear oder im Dreieck anordnet, dass Kommunikation sich zwischen dem Sender oder Sprecher oder Schreiber eines Textes mit seinem Verhältnis zur Welt und dem Empfänger bzw. Hörer oder Leser abspielt. Alle drei beteiligten Faktoren beeinflussen einander wechselseitig. Man erkennt aber beim Tagebuch sofort eine Besonderheit gegen üblicher und alltäglicher Kommunikation, dass hier nämlich der Verfasser zweimal vorkommen muss. Nämlich einmal, insofern das künftige Publikum bei ihm noch nicht abschließend festgelegt ist und damit, wie das kleine Mädchen ja richtig annimmt, als Sender und als Empfänger. Sogar als ausschließlicher Empfänger. In der Tagebuchforschung war dieser Umstand bislang ganz unstrittig und unverrückbar. Manchmal versuchen gerade juvenile Tagebuchschreiber, das zu kamuflieren, indem sie das Tagebuch selber anreden, mithin unsinnigerweise den Text oder sein Medium als Empfänger, sozusagen ihn in die Empfängerrolle versetzen. Indessen verkennen solche Anschauungen die Doppeldeutigkeit der Situation. Sie ist entfernt ähnlich, mindestens vergleichbar mit dem Selbstgespräch in einem Roman oder dem Monolog auf einer Bühne. In der Fiktion ist Sender und Empfänger identisch. In der Performance-Situation hören ein paar hundert Zuschauer oder tausende von Lesern mit. Das ist also so wie der König im Märchen von Falada, die du hangest, der im Ofen versteckt erfährt, was die betrogene und zum Eid gezwungene Prinzessin ihm nicht unmittelbar sagen darf. Beim Tagebuch ist es die Schriftlichkeit der Aufzeichnung und ihre damit verbundene raumzeitliche Verfügbarkeit, die bereits ein neues, nicht definiertes und nicht definierbares späteres Publikum in den Raum stellt. Schwerlich kann ein Autor sich der stilbildenden Kraft einer solchen Bedrohung völlig entziehen. Das angeblich grundehrliche, gern auch eben als intim klassifizierte Tagebuch trägt bereits den Keim zu einer Selbstkonstruktion seines Verfassers in sich, literarisch äußerst fruchtbar, quellenkritisch für den faktensuchenden und prüfenden Historiker, insbesondere für den Biografen, katastrophal bedenklich. Wir können unter keinen Umständen annehmen, dass Lichtenberg, der uns in seinen frühesten Tagebüchern bereits als zwar noch junger, aber doch publikumshungriger Autor entgegentritt, davon gänzlich unbeeinflusst gewesen sei. Wir können nicht einmal annehmen, dass er sich der Tatsache nicht bewusst gewesen sein sollte. Es ist denn auch gar kein Wunder, dass er die ersten ungewollten Leser durch Verwendung der englischen Sprache, griechischer Buchstaben oder eben allerlei Hüllformeln, wie wir sahen, ausschließen will. Und schon in einem seiner ältesten Sudelbücher bringt er das Problem des wechselnden Publikums lange vor den großen Gedankenleistungen einer modernen Kommunikationstheorie auf die folgende Formel: Was mich allein angeht, denke ich nur. Was meine guten Freunde angeht, sage ich ihnen. Was nur ein kleines Publikum bekümmern kann, schreibe ich. Und was die Welt wissen soll, wird gedruckt. Von einem Gedanken, der mich angeht, brauche ich nur ein Exemplar. Ebenso für den Freund und das kleine Publikum. Jedes auf eine Art gedruckt, wie es sich für sie am besten schickt und am bequemsten ist. Die Welt muss mehrere Exemplare haben und so lassen wir drucken. Wäre es möglich, auf irgendeine andere Art mit ihr zu sprechen, dass das Zurücknehmen noch mehr stattfände, so wäre es gewiss dem Druck sehr vorzuziehen. Und so jemand, erlaube ich mir, mich und Sie zu fragen, soll nicht beständig den Mitleser der Zukunft als Konstruktion beim Schreiben vor Augen gehabt haben? Ich denke, das ist nicht vorstellbar. Eine wichtige Frage, die seit 200 Jahren wie selbstverständlich bejaht wurde, muss ich hier neuerlich stellen und mit besseren Gründen beantworten. Sind denn wirklich Lichtenbergs Sudelbücher auch Tagebücher? Gerade weil diese Gattungsproblematik von Lichtenbergs Aphorismenbüchern offenbar nie ordentlich reflektiert wurde. Da haben Sie das Titelbild des einziges von ihm als Sudelbuch bezeichneten F-Buchs. Ich werde meine Frage, um es schon mal vorweg zu sagen, mit guten Gründen verneinen. Aber so einfach ist das offenbar nicht, denn gleich viel, ob in der Wissenschaft oder in der Literaturkritik, haben sich immer wieder kluge Autoren zu dieser Meinung bekannt. Ich muss dazu auch wieder ein bisschen in die Geschichte zurückgreifen. In den letzten Jahrhunderten kristallisierte sich fast gleichzeitig mit dem persönlichen, individuellen Tagebuch ein neuer Typus heraus, den man füglich mit Bertolt Brechts Terminus Arbeitsjournal nennen darf, der aber seinen Ursprung eigentlich in den Florilegien des gelehrten Humanismus hat. So in Lichtenbergs Zeit Lessings Kollektaneen oder Klopstocks Arbeitstagebuch. Die nicht ganz zu Recht sogenannten Sudelbücher oder Schmierbücher Lichtenbergs kommen dem Arbeitsjournal dabei schon recht nahe. Diese Sudelbücher mit zu den Diarien zu zählen, hätte ein wichtiges Argument für sich. Gerade in demjenigen, das Lichtenberg als einziges so überschrieben hat, dem Buch F, sehen Sie da, hat er Dateneinzeichnung vorgenommen. Sie sehen da. Göttingen am grünen Donnerstag 1776, den 4. April, was den Beginn markiert. Und später hat er diese Dateneinzeichnung beginnt im Buch E und wird in F fortgeführt, aber nur bis zum Februar 1777, also insgesamt etwa ein Jahr. Es sind nicht, wie in einem Tagebuch, den Eintrag definierende und ihn durch eine Information füllende Bemerkungen. Diese Daten in den Sudelbüchern kennzeichnen lediglich die Intervalle des Schreibens. Man sieht plötzlich, dass der Verfasser ungefähr im Rhythmus von 3 Tagen sein Schreibbuch zur Hand nahm und sich Einfälle der letzten Tage eintrug. Sonst sind im Sudelbuch Dateneintragungen die Ausnahme und haben für die Gesamteinschätzung gar kein Gewicht. Aber das Sammelsurium von autobiografischen Mitteilungen, Lesefrüchten, Entwürfen zu Satiren, naturwissenschaftlichen Beobachtungen und Reflexionen, auch wohl nur Ausdrücken und Formulierungen, unterscheidet sich darüber hinaus noch in mindestens einem ganz wichtigen Punkt von Tagebüchern, zumindest des zweiten Typus, also des intim-diaristischen, wie Lichtenberg ihn offensichtlich verstand. Jenes Tagebuch, das er in seinem letzten Lebensjahrzehnt von Tag zu Tag geführt hat, weist eine differenzierende Eigentümlichkeit auf. Ich übergehe jetzt rasch die von mir hier aufgezählten klugen Leute, die die Sudelbücher als Tagebücher empfunden haben, denn das wollen sie wahrscheinlich gar nicht alles wissen. Er selber hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, da er gelegentlich von einem Journal sprach, das ich führe und damit nicht das Tagebuch gemeint hat, auch einmal gegenüber Friedrich Nicolai geradezu von einem Tagebuch gesprochen hat. Ich möchte Ihnen eben nur dieses klare und eindeutige Unterscheidungsmerkmal rasch vorstellen. Jetzt wird es ein bisschen sprachwissenschaftlich, aber ich vertraue auf Ihre Auffassungskraft und Geduld. Ich muss dazu knapp referieren, was der große Sprachwissenschaftler Karl Bühler schon vor fast 90 Jahren dargelegt hat. Jede sprachliche Aussage, fand Bühler in seiner Sprachtheorie, impliziert einen zeitlichen und räumlichen Ursprungsort, von dem sie aus gemacht wird. Er nennt das die Hier-Jetzt-Ich-Origo, Ursprung. Der Sprecher markiert sie zumeist mit Deiktika, wie er das nennt, Partikeln und Präpositionen, dann auch Zeit- und Raumangaben, heute, gestern, morgen und so weiter. Wenn Sie also zum Beispiel sagen, das Wasser rieselte den Berg hinunter, dann haben Sie deiktisch bereits klargestellt, dass Sie von oben zuschauen. Würden Sie unten stehen, so müssten Sie sagen, es rieselte den Berg herunter. Es bedarf also gar nicht immer und nicht notwendig der eingehenden Metareflexivität über das Schreiben, wie Lichtenberg es öfter tut. Etwa am 17.12.1789 während der großen Krankheit, die vermutlich, wie gesagt, das Tagebuch begründet hat, gegen 12 nach einem fein gesponnenen Stuhlgang starke Krämpfe, eben da ich dieses schreibe. Oder ein paar Tage später, diesen Morgen um 2 Uhr meine liebe Frau glücklich von einem jungen Sohn entbunden. Sie ist, da ich dieses schreibe, sehr wohl. Oder dieses schreibe ich morgens um 6 Uhr auf dem Garten. Es schlägt diesen Augenblick. Diese vergegenwärtige Wendung begegnet nicht gleichmäßig über das Tagebuch und seine Chronologie verteilt, sondern in einzelnen Phasen gehäuft, charakterisiert überdies meist Veränderungen des Ortes, will sagen der Schreibplätze. Zahlenmäßig aber sind ihre 15 Vorkommen in 8 verschiedenen Jahren, in einem Monat sogar 3-mal, nur scheinbar verschwindend gering. Denn diese Wendung begegnet in 1500 Normaldruckseiten des Sudelbuchs nur ein einziges Mal und dort nur zur Begründung einer Eintragung, die eben aus dem Tagebuch in das Sudelbuch überführt worden ist. Man kann diese Beobachtung weiterführen. Das Tagebuch bezeichnet nicht nur die Aufzeichnung von Tag zu Tag, sie verfolgt eben wie das Logbuch eines Schiffs auch den Entwicklungsgang des einzelnen Tages oder markiert doch zumindest bestimmte Ereignisse nach Tageszeitungen, notwendig etwa Mahlzeiten oder astronomische Prozesse wie Sonne und Mondaufgang und Untergang, fakultativ nach den besonderen Umständen, nachmittags Herr NN zu Besuch. Sonst würde es sich ja um eine Chronik oder um Annalen handeln, die rückblickend das Wichtige herausziehen aus diesem Wust, diesem Strom der alltäglichen Ereignisse. Und auch hier lässt sich in den drei Aufzeichnungstypen oder vier Aufzeichnungstypen bei Lichtenberg aufs Schönste diese Art der Referenz auf eine Origo demonstrieren. Ich habe mir einmal die Mühe der Auszählung gemacht, um auf gesicherte und miteinander vergleichbare Daten zu kommen. Nur so haben wir belastbare textlinguistische Argumente zur Hand. Auf den 350 Normseiten des Staatskalendertagebuchs haben wir 125 Mal heute, dagegen auf zum Vergleich von mir ausgezählten 1200 Seiten Sudelbuch, also dem beinahe vierfachen Umfang, nur 40 und davon nur 6 Mal nonfiktional diaristisch. Das heißt, es begegnen dort um Faktor 9, beziehungsweise in Wahrheit, wenn man es extrapoliert, um Faktor 60 seltener dieses Wort heute. 90 Mal gestern, im Sudelbuch 15 Mal, also sogar 18, beziehungsweise in Wahrheit 54 Mal seltener. Das ist schlagend. Literaturwissenschaftler kommen bei ihren Statistiken oft mit sehr viel geringeren Mengen und weniger deutlichen Abständen aus. Einen noch eklatanteren Befund bieten die Tageszeiten, die im Sudelbuch fast überhaupt nicht vorkommen oder doch nur in fiktionalen Zusammenhängen. 260 Mal morgen im Tagebuch, 51 Mal im Sudelbuch. Davon aber 5 Mal schon wirklich diaristisch im Sudelbuch, also Faktor 15 bzw. 150. 35 Mal Mittag, 300 Mal Nachmittag. Im Sudelbuch begegnet Mittag mitsamt seinen Komposita nur 15 Mal, davon 2 Mal im diaristischen Sinne. Etwas günstiger, 280 Mal Abend, 49 Mal im Sudelbuch, 10 Mal diaristisch. Das muss jetzt reichen an Statistik. Ich sehe schon, mir laufen die Leute davon. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, was man daraus folgern darf, insbesondere mit Blick auf die Ursachen dieses deutlichen sprachlichen Befundes. Ich vermute, dass er strukturell mit der Perspektive des Tagebuchschreibers korreliert ist. Der diaristische Autor hat notwendig nur die Froschperspektive, die er höchstens einmal durch Nachträge überschreitet und den selbst beschränkten Horizont erweitert. Der Verfasser der Memorabilien und Reiseberichte bedarf zwar noch der Zeitachse und der sichtbaren hier jetzt ich, Origo, er verlässt aber jene punktuell fixierte Perspektive, vielleicht nicht gerade als Adler, aber doch wenigstens als Eule, bereits Tag und Raum überschauend. Der Sudelbuchschreiber schließlich verzichtet gerade in seiner kotextuellen Isolation der einzelnen Eintragung nahezu völlig auf solche zeitlich-räumlichen Zusammenhänge und ermöglicht sich selber dadurch umso größere Abstraktionen. Seine Deixis kann auf ein Minimum eingeschränkt werden. Jenes zunächst nur statistische Ergebnis der Textualität des Tagebuchs zeigt, welchen Kohärenzanspruch man unmittelbar an so eine textlinguistische Begriffsexplikation für das Tagebuch knüpfen kann. Ja, eigentlich muss. Wollte man nicht in völliger begrifflicher Beliebigkeit stecken bleiben, wie man das tatsächlich in Handbüchern zum Tagebuch, in denen Lichtenberg-Sudelbücher immer geführt werden, gebucht werden, antreffen kann. Durchlässig sind die Grenzen von Lichtenbergs Aufzeichnungen nur, wenn sich an die alltägliche Notiz eine psychologische oder naturwissenschaftliche Reflexion anknüpft, durch die die individuelle Selbstbeobachtung übertragbar wird, wodurch sie ein allgemeineres Interesse bekommt. Und das treffen wir im Tagebuch relativ selten an. Einmal, da fängt er an, sich selber zu beobachten. Also eine Angelegenheit, die sonst immer in das Rudelbuch gehört hat. Er häuft nämlich in einer Eintragung, offenbar bei größter Erregung, Ausrufungszeichen. Und dann fällt: so viele Interjektionszeichen habe ich lange nicht gemacht. Die bekannte letzte Sudelbucheintragung über ein Ereignis 18 Tage vor seinem Tod ist auch so ein Ereignisbericht, den man unbedingt in einem Tagebuch und gerade nicht in einem Sudelbuch, einer Sammlung von Exzerpten, Reflexionen und Aphorismen, erwartet hätte. Insofern eher gerade die landläufig bemühten Kriterien des Aphorismus, Kürze, Konzisität, Witz, gar nicht hat und eine Eintragung, die zumal datiert ist. Sie kennen ihn vermutlich, mit ihm will ich heute schließen. Achten Sie einmal darauf, wie Lichtenberg sozusagen neben sich tritt. Sie merken, diese Eintragung ist ein Argument gegen mich. Das nennt man dann Interferenzen. Die Sudelbücher können tatsächlich Tagebuchstatus einnehmen. Das würde ich nicht bestreiten. Sie sind hingegen keine. Achten Sie also einmal darauf, wie Lichtenberg sozusagen neben sich tritt, seine Beobachtung korrigiert, seinen Stil kommentiert. Und wenn man weiß, dass er bald danach gestorben ist, wenn man dann in der darin erwähnten strickenden Frau eine Mischung aus Sibylle und Norne wiedererkennt, fällt einem wohl auch Schopenhauers Glaube an den fatidik-theoreumatischen, das heißt schicksalsvorhersagenden Traum ein. Da war es, den meine ich. So, in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 99 träumte mir, ich speiste auf einer Reise in einem Wirtshause, eigentlich auf einer Straße in einer Bude, worin zugleich gewürfelt wurde. Mir gegenüber saß ein junger, gut angekleideter, etwas windig aussehender Mann, der ohne auf die Umhersitzenden und Stehenden zu achten, seine Suppe aß, aber immer den zweiten oder dritten Löffel voll in die Höhe warf, wieder mit dem Löffel fing und dann ruhig verschluckte. Was mir diesen Traum besonders merkwürdig macht, ist, dass ich dabei meine gewöhnliche Bemerkung machte, dass solche Dinge nicht können erfunden werden, man müsse sie sehen. Nämlich kein Romanschreiber würde darauf verfallen. Und dennoch hatte ich dieses doch in dem Augenblick erfunden. Bei dem Würfelspiel saß eine lange, hagere Frau und strickte. Ich fragte, was man da gewinnen könnte. Sie sagte, nichts. Und als ich fragte, ob man was verlieren könne, sagte sie, nein. Dieses hielt ich für ein wichtiges Spiel. Ich danke Ihnen.
Das war Professor Dr. Ulrich Jost von der Universität Darmstadt mit seinem Vortrag »In den Kalender wurde nun eingetragen – Lichtenbergs Tagebücher«. In der kommenden Woche findet am Dienstag zum Abschluss der Ringvorlesung über Georg Christoph Lichtenberg eine Podiumsdiskussion statt. Der Titel der Veranstaltung lautet »Dieses prüfe mein Sohn, aber chemisch und sage mir, was du gefunden hast. Dialektik der Aufklärung, Glauben, Wissen und Verantwortung des Aufklärers«. Die Veranstaltung findet um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt.